Dafür auch ein neues Handy, aber dafür lassen wir mir ja keins finanzieren. Insofern muss ich ja selber eins kaufen. Gehe ich nachher in den Apple Store. 1000 Euro für euch.
Boah. Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche in die politischen Abgründe blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, lieber Caro.
Wir sind heute nochmal räumlich getrennt. Wo bist du schon wieder unterwegs?
Fleisch auf Deutschland-Tour. Nee, ich bin jetzt in Leipzig. Da stehe ich gleich bei den Apothekern auf der Bühne. Mhm. Gibt ja so ein paar Berufsgruppen übrigens, da kann sich die Regierung relativ schnell einigen, dass die nichts kriegen oder dass man eher denen das Leben schwer macht. Und dazu gehören zum Beispiel Apotheker. Ja? Mit den Selbstständigen hat die Bundesregierung es ja eh nicht so. Und insofern, ich glaube, die haben die letzte Inflationsanpassung vor 20 Jahren bekommen und so bei diesen ganzen Gebühren, die die so einnehmen dürfen, immer geht's nur nach unten. Das heißt, die brauchen Zuspruch. Mhm. Und wen lädt man ein, wenn man Zuspruch braucht? Den Fleischi.
Den Gute-Laune-Bär. Aber vorher kümmern wir uns noch um die Leiden der schwarz-roten Koalition. Wir müssen unbedingt über den Bundeshaushalt sprechen. Dann auch über die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, die irgendwie so zum Feindbild in dieser Koalition geworden ist. Und dann wächst auch noch die Skepsis unter Journalisten. Wie hart darf man Politiker eigentlich kritisieren? Alles Themen bei uns. Jan, diese Woche hat Lars Klingbeil, der Finanzminister, die Eckpunkte, wie es so schön heißt, des Haushalts 27 vorgestellt. Er nennt das die Leitplanken der Resilienz. Und ganz ehrlich, wenn man da drauf schaut, muss man auch ganz schön resilient sein.
Haushalt kann man eigentlich gar nicht mehr nennen. Das ist eine Mischung aus Luftnummern, ja, Hoffnungserklärung, ja, und Schuldendebakel. Ich meine, allein in 2027 nochmal zu allem, was wir bislang aufgenommen haben an Schulden, 197 Milliarden on top. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, in der Welt, der Ökonom Stellner, der hat das genannt, das fiskalische Endspiel. Das trifft es ziemlich gut.
Der sagte auch, Totalversager sei Lars Klingbeil.
Ja, ich meine, das ist ja nicht
nur. Das war schon eine harte Nummer, fand ich.
Ja, wobei es ja nicht nur Herr Klingbeil. Also der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland heißt für mich immer noch Friedrich Merz, auch wenn wir das manchmal vergessen, ja. Und ich glaube, am Ende ist dieser Haushalt, also der geht vor allem mit der CDU nach Hause. Weil, also wenn du dich vor der Wahl hinstellst und Haushaltsdisziplin anmahnst und gegen das Schuldenmachen aus gutem Grunde die Trommel rührst und du endest nach einem Jahr so, ja, wie willst du denn noch jemals vor die Leute treten? Also oder du gehst davon aus, dass wir irgendwas ins Grundwasser kippen vor der letzten nächsten Bundestagswahl, ja, dass die alle eine Komplettamnesie erleiden. So, anders können wir nicht vorstellen. Zumal, also wenn man genau hinguckt, kommen wir nicht nur jetzt in 27, 197 Milliarden Schulden dazu. Das summiert sich jetzt bis 2030 auf 780 Milliarden Schulden, ja. Und da ist ja schon sozusagen das ist Teil des Sondervermögens, wie wir ja mittlerweile Schulden nennen, drin. Und bei den Positionen, wo man sich nicht einigen kann im Haushalt, also wo jetzt Einsparungen eingestellt sind, da hat ihr darüber das schöne Wort Globalposition. Und Globalposition heißt nichts anderes, als wir hoffen, dass wir noch eine Idee haben, wie wir uns eben einigen können auf irgendwas, was hier als Einsparung steht. Aber ob wir uns einigen können, steht in Sternen.
Werbung.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab einem Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Werbung Ende.
Ja, vor allem, weil wohl jedem Ministerium auferlegt wurde, 1% des Budgets einzusparen. Das klingt ehrlich gesagt verschwindend gering. Aber wir sind natürlich auch sonst ja fantasiereich. Tabaksteuer soll erhöht werden, Alkoholsteuer soll erhöht werden, Plastikabgabe soll es geben, Zuckerabgabe, Steuererhöhung auf Kryptowährung. Also wir werden noch einiges erleben hier als Bürger dieses Landes, damit diese Lücke geschlossen werden kann.
Ja gut, wobei, Caro, irgendwo muss man natürlich dann auch sparen, da wäre ich ja auch dafür.
Aber nicht immer bei uns.
Gut, das kann jeder sagen.
Aber können die auch mal bei sich sparen, jetzt mal ganz im Ernst?
Ja, aber bei sich sparen heißt ja irgendwann zu sagen, entweder es fallen Subventionen weg oder bestimmte Gruppen, die halt bislang begünstigt werden vom Staat, werden nicht mehr so begünstigt. So, und ja, klar, also kommt jetzt die Zuckersteuer und die, was kommt jetzt noch? Noch eine höhere Steuer, glaube ich, auf Tabak und Alkohol. Mhm. Das ist natürlich am Ende Peanuts bei den Summen, über die wir reden. Zumal die Ausgaben eben noch schneller steigen. So allein, dass die Ausgaben für den Sozialetat, einer der größten Blöcke halt im deutschen Haushalt, steigt in den nächsten Jahren nochmal um 20%. Und dieser von uns schon angesprochene Ökonom Herr Stellner, der hat ja ausgerechnet, wenn wir nur auf das Jahr 2019 zurückfallen würden, also alles zurückschneiden auf dieses Niveau, dann würden wir eben Milliarden und Abermilliarden sparen. So, und weil wir uns natürlich, diese Bundesregierung sich nicht die Pflicht auferlegt, mal zu sagen, wem wir nahe treten wollen, enden wir da, wo wir enden. Zumal aus meiner Sicht, es schmerzt mich, das sagen zu müssen, die CSU auch natürlich eine ganz, ganz unselige Rolle in diesem Spiel spielt. Ich meine, Herr Merz hat es mit Ernst natürlich zwei sozialdemokratischen Parteien im Augenblick zu tun. Die eine, die große SPD, von dem Niedersachsen Lars Klingbeil geführt, und die andere SPD von dem Oberanführer Markus Söder aus Bayern. Ja, das ist ja die Wahrheit. Also sobald dann ein Vorschlag kommt, kann man ja immer alles mit Gegenargumenten niedermachen. Aber wie zum Beispiel das Ehegattensplitting oder jetzt die Mitversicherung von Ehepartnern in der Krankenversicherung zu beenden, sofort schreit der Neder nicht.
Wobei Markus Söder immer noch der Verteidiger der Mittelschicht ist, aus meiner Sicht. Hast du das mitbekommen diese Woche? Der war doch bei der ARD Arena, dieser neuen Sendung, mit Luis Klamroth. Und da ging es wieder darum, den Reichen mehr wegzunehmen sozusagen. Und dann stellte Söder Klamroth die Frage, wer ist denn für Sie eigentlich reich? Und dann sagte der, alle, die den Spitzensteuersatz zahlen, also alle, die einigermaßen versuchen, was zu erreichen. Da ist der Facharbeiter gemeint, der 70.000 im Jahr verdient. Und da hat der Söder immerhin das mal aufgedeckt und gesagt, das ist für Sie schon reich, also für mich nicht.
Ja, nicht nur das aufgedeckt. Klassiker, wenn man Söder einlädt, ja, der ist ja immer wie so eine, der sieht sofort die Lücke, in die man reingehen muss. Mhm. Also Klamroth sagt, er will im Grunde von Söder wissen, warum schützen wir die Reichen? Und dann dreht Söder den Spieß um und fragt, wer ist denn für Sie reich? Und dann sagt Klamroth, ich wollte es von Ihnen wissen. Nee, sagt Söder, Sie haben die ganze Zeit von den Reichen gesprochen, jetzt sind Sie mal dran, sagen Sie mal, wer reich ist. Und dann sagt er halt alle, die den Spitzensteuersatz zahlen. Und Söder, das merkt man sofort, zack, erkennt, okay, der hat jetzt gerade mal das Visier runtergenommen und sagt, okay, also alle Handwerker und Mittelständler, ja, sind für Sie reich, das sind übrigens alles Leute, die weniger verdienen als Sie. Weil Söder auch gelesen hatte, wie wir, weil es gerade groß in der Zeitung stand, dass Luis Klamroth so einen Millionenvertrag eingesackt hat beim WDR, ja. Mhm. Und dann denkt Klamroth kurz nach und sagt, ja, stimmt wahrscheinlich, so. Und damit war die Sache erledigt. Zumal das so fies ist an natürlich dem Social-Media-Zeitalter. Genau dieser Clip, also kein Mensch, außer die das dann live gesehen haben, guckt sich natürlich anschließend nochmal die Arena an. Ja, so. Aber dieser Clip, also dieser kurze Austausch von 25 Sekunden, ne, der ist natürlich super abgegangen, viral.
Weil es die Linken total entlarvt. Also Luis Klamroth ist der Partner von Luisa Neubauer. Der ist auch eher dem linken Milieu zuzuordnen. Das entlarvt die natürlich, weil genau das ist das Problem, dass SPD und alle linken Parteien als Reiche eben schon den ganz normalen Bürger, der ein bisschen was erreicht hat, bezeichnen. Das ist genau das Problem.
Ja, pass auf. Also was Tax the Rich eigentlich bedeutet, Das kam natürlich dabei raus. Also am Ende landen wir eben im Spitzensteuersatz beim Facharbeiter. Ich glaube, jetzt bist du mit 80.000 Euro oder was, bist du im Spitzensteuersatz. Also wenn das jetzt als reich geht. Und das meinen die natürlich auch. Also ich hatte ja neulich so eine Diskussion mit dem großen Arbeiterführer Philipp Thürmer. Und die sind jetzt auf den Trichter gekommen. Die reden ja im Augenblick nur von super bis zu überreichen. Dann denkst du, okay, da bin ich ja nicht gemeint, ne? Also vor allem über die Milliardäre. Aber du weißt ganz genau, also wenn die einmal mit den Milliardären angefangen haben, schwupps, sind sie halt die Louis Klamroth auch bei dir, ja? Also beziehungsweise nicht bei jedem. Nicht jeder verdient auch 60.000 Euro in Deutschland, 80.000, wo liegt das Mediangehalt, wie es so schön hat, wahrscheinlich bei 48, 50?
Also soweit ich gelesen habe, ist das Mediangehalt bei 56.000 und der Spitzensteuersatz beginnt bei knapp 70.000.
Ja, gut, das war dieses kleine Techtelmechtel, wobei, wenn du mir sagst, also jetzt Markus Söder als Retter und Beschützer des Mittelstands, ich weiß nicht, der Bundeskanzler hat jetzt großes Spiegelgespräch gegeben. Darauf können wir auch gleich nochmal eingehen. Und dann geht es auch um den Spitzensteuersatz. Ja.
Ja.
Da will ja die SPD unbedingt ran. Das ist ja jetzt ihr Herzensanliegen.
Also der Reichensteuersatz. Den meinst
ja.
du? Ja. Das müssen wir unterscheiden. Der Spitzensteuersatz haben wir ja gerade schon gesagt.
Ja, das ist bei denen auch schon unklar. Also was genau gemeint ist. So vom Spitzensteuer bis Reichensteuer, das geht auch schon ziemlich schnell. Das ist nämlich auch nur noch mal ein kleiner Schritt. Egal, also da irgendwie jemals oben an den Steuersätzen umzumackeln. Weil da sozusagen das erwärmt das Herz des Genossen. So, Antwort des Bundeskanzlers, da müsste man wahrscheinlich zu einer Glättung der Steuersätze kommen. Glättung der Steuersätze. Da ahne ich doch schon, Nachtigall, ich höre hier trapsen, ja, wie das ausgeht. Und da habe ich überhaupt nicht den Eindruck, dass der große Kurfürst aus München sich da machtvoll in den Weg stellt. Am Ende wird er sagen, ja, dann glätten wir die Steuersätze.
Weil du natürlich den ein oder anderen Tod auch mal sterben musst. Also der Reichensteuersatz liegt bei 45% und der geht, glaube ich, bei 277.000 Jahreseinkommen los. Ja, und das betrifft dann, glaube ich, 1% der Menschen.
Ah, Philippa Thürmer sitzt mir jetzt hier gegenüber, ja? Also, sag mal, Juso-Chefin ins Spee.
Nee, wirklich nicht.
Tax the rich oder was? Was höre ich da
bei
dir?
Null.
Ja?
Aber du musst natürlich, wenn du schon mit der SPD eine Koalition machst, das würde ich eben nicht machen, dann hast du ein Problem, dass du Kompromisse brauchst. Und das ist vielleicht das geringste Übel.
Nee, jetzt gibt's in zwei Richtungen geht's natürlich jetzt. Entweder Schulden machen, bis es kracht und die Oma weint, das ist jetzt, was wir gerade erleben, oder aber Steuersätze rauf. Ja? Also einfach immer mehr Geld in die Taschen spülen, beziehungsweise in die kleinen Goldsäckchen von einem Klingbeil. Das ist doch verrückt. Ich meine, wir laufen dieses Jahr, ich sag's immer wieder, weil die Leute das nicht glauben, wir laufen dieses Jahr auf eine Rekordsteuereinnahme von 1 Billion Euro zu. Ja. Und dann sagt Lars Klingbeil, der Finanzminister, der Staat sei kaputt gespart. Das heißt, was wir erleben ist, jeden Euro, den du denen mehr gibst und auch jede Million, sogar jede Milliarde, die verdampft auf der sozusagen der Hitzeplatte dieser Regierung innerhalb von Sekunden. Du kannst den, selbst wenn wir den Spitzensteuersatz, den Reichensteuersatz auf 50% oder 60% erhöhen, ich sag dir, das Geld ist morgen weg. Weil die halt so kreativ sind im Ausgeben, ja, dass du gar nicht so schnell gucken kannst, wie das Geld verschwindet.
Aber du kannst doch jetzt nicht den armen Lars anklingeln, sozusagen, der doch gesagt hat, dass er jeden Tag ganz viele Spitzenverdiener trifft und die ganz gerne höhere Steuern zahlen, wenn es sinnvoll ausgegeben wird. Also das Problem ist, es wird halt nie sinnvoll ausgegeben, ne?
Ja, wenn den alles so trifft, ne, Stähler, unser Finanzminister. Genau, das war der Satz. Also er treffe jeden Tag Spitzensteuerzahler, die sagen würden, also wenn das Geld sinnvoll ausgeben, würden sie gerne mehr Steuern zahlen. Letzte Woche hat er, glaube ich, lauter Ehefrauen getroffen, die ihn angefleht haben, ne? Erinnerst du dich, das Ehegattensplitting zu beenden. Ich habe mich gefragt, was kommt morgen? All die Porsche-Fahrer, die an seiner Tür rütteln und sagen, lieber Lars, ja, endlich Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Oder die Kinder, die sagen, gib uns die Zuckersteuer, Lars, gib uns die Zuckersteuer, damit wir nicht mehr so viel Zucker essen. Die kommen ja jetzt auch. Ich meine, der Mann... Würdest du es nicht besser wissen, würdest du sagen, der Mann hört Stimmen und gehört unter Beobachtung.
Das stimmt, aber er hört übrigens auch die Stimmen, die sagen, wir verraten keinem, wie viel eigentlich die NGOs an Staatsgeldern auffressen. Das sagen wir lieber nicht, denn da wollen wir auch nicht sparen.
Ja, darüber habe ich auch diese Woche auch geschrieben, das ist krass.
Das habe ich gelesen.
Also es gibt ja in der Tat eine kleine Anfrage im Deutschen Bundestag, weil es gibt ja eine Opposition auch, ne? Die besteht ja aus AfD, Grünen und Linkspartei. In dem Fall, also wir reden hier von den NGOs, ne, einem unserer Lieblingsthemen, fällt die andere Opposition aus, also Grüne und Linkspartei hacken sich da fest bei CDU, SPD unter, also bleibt die AfD. So, die AfD will jetzt mal wissen, eine Anfrage stellt, ist ihr vornehmst parlamentarisches Recht. Wer kriegt eigentlich was? Also er soll doch mal auflisten, bitte, der Finanzminister, alle Empfänger von Subventionen, beziehungsweise alle Leute, die sagen, sie würden die Demokratie unterstützen und dafür Steuergeld bekommen. Mhm. Antwort jetzt des Finanzministeriums, von Lars Klingbeil, nee, dazu sehe ich sich nicht in der Lage, weil das wäre so ein Arbeitsaufwand. Also sie hätten das stichprobenhaft jetzt gemacht. Es gäbe allein im Bundesinnenministerium, in den verschiedenen Bereichsbehörden 7.000 Empfänger. Sie würden überschlägig annehmen 20 Minuten pro Abgleich der verschiedenen Daten und Papiere, die sie da hätten. Das würde sich auf so und so viel zigtausend Stunden erhöhen. Das sei ihnen nicht zuzumuten. Es gibt keine Antwort.
Das ist bodenlos. Dabei steht das sogar im Grundgesetz. Das steht sogar im Grundgesetz, dass man das veröffentlichen muss.
Pass auf, das ist der Beginn der parlamentarischen Demokratie, dass die Regierung rechenschaftspflichtig ist über die Vergabe und Einnahme des Geldes. Ich meine, wir reden ja nicht von der Privatschatulle von Lars Klingbeil. Wir reden auch nicht vom Parteivermögen der SPD. Wir reden von Steuergeld. Das heißt, der Finanzminister stellt sich hin und sagt, nee, ihr habt keinen Anspruch darauf zu erfahren, wer Steuergeld bekommt für, in diesem Fall, die Förderung der Demokratie, was immer das heißt. Und wir sind ja in einer Haushaltslage, wo man doch bei jedem mal nachgucken sollte, ist das eigentlich berechtigt? Ich gehe davon aus, du gehst davon aus, viele, die uns hören, gehen auch davon aus, dass nicht jeder, der behauptet, er würde die Demokratie fördern, so wichtig ist, ja, und so unentbehrlich, dass man ihn über die nächsten zig Jahre weiter durchfinanzieren muss. Vielleicht kann man auch bei dem einen oder anderen mal sagen, pass auf, ich brauch's auch nicht mehr. Ich finde das total bodenlos. Ich meine, wie soll man den Mann jetzt nennen? Ich schlage mal einfach vor, Lars der Erste. Das ist, so reden Potentaten normalerweise. Das Volk hat keinen Anspruch, die Volksvertreter haben keinen Anspruch. Die sollen froh sein mit den Informationsprosamen, die ich ihnen hinwerfe. Jedenfalls aufgeklärte Demokratie stelle ich mir anders vor.
Er hat ja auch gedacht, dass er mit dieser Antwort gar nicht rausrücken muss, denn wir erinnern uns, bevor es diese Regierungskoalition überhaupt gab, hatte ja die Union schon mal dieselbe kleine Anfrage gestellt und das versandete dann. Sonst hätte es nie eine Koalition gegeben. Dass das jetzt wieder aufpoppt, da hat Lars der Erste vermutlich gar nicht damit gerechnet.
Ja gut, die CDU hat sich halt zur Seite gerollt, ne? Die hatten ja auch mal so einen Fragenkatalog. Mhm. Du erinnerst gerade dran. Das war kurz nach der Bundestagswahl, in diesem Zwischeninterregnum, als man noch vor den Koalitionsverhandlungen stand. Und da hat auch schon Lars Klingbeil, der weiße Ritter der NGOs, gesagt, also wenn ihr noch eine solche Frage stellt, dann gibt es gar keine Koalitionsverhandlung. So, wie gesagt, wir haben, es gehört auch, ich weiß nicht, beklagen das in der Regierung, wir hätten es gerne anders, aber es gibt halt nur mal eine Opposition. Ich weiß, lieber Lars, der Erste, Opposition ist scheiße, ja, so, ja, aber so ist das nun mal im Grundgesetz festgelegt, tut mir auch leid, vielleicht gehört ja zum Demokratieschutz auch in Zukunft die Grundüberarbeitung einfach mal unserer Verfassung. Also Opposition und solche lästigen Anfragen raus. I don't know.
Aber der größte Buhmann in der Koalition ist gar nicht Lars Klingbeil. Das ist die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, die ja so tapfere Vertreterin der sozialen Marktwirtschaft ist. Sowohl innerhalb der Koalition als auch in der Opposition ist sie als Gas-Kati so ein bisschen das Feindbild schlechthin.
Ja, Gas-Kati. Ich bin jetzt auf Bärbel Höhn getroffen, in meiner ZDF-Sendung, eingesperrt bei Jan Fleischhauer. Ich dachte mal, so ein Vertreter der Erlebnisgeneration der Grünen, ja, über den aus meiner Sicht größten Unfall für die deutsche Industrie, nämlich den Atomausstieg, ja. Mhm. War auch so ganz munter. Und dann kommt man natürlich auch auf die Frage, also von Katharina Reiche zu sprechen, also der Nachfolgerin des geliebten Roberts. Ja, redet auch immer nur von Robert. Ich muss aber daran erinnern, dass der für die Zuschauer immer noch Robert Habeck ist, der Robert. Gut, also der Robert. Der Vorwurf gegen Frau Reiche ist jetzt, dass sie über Gaskraftwerke bauen will, weil klar, Gas ist böse, weil fossil. So. gut, die Wirtschaftsministerin hat mal auf die Lage geguckt und hat gesagt, Freunde, mit Sonne und Wind alleine wird es nicht reichen. Damit werden wir nicht eine entwickelte Volkswirtschaft am Leben halten. So, und jetzt kommt das, wenn man so will, lustige, aber auch natürlich total verlogene. Ich habe mich daran erinnert, in der Vorbereitung auch dieses Gespräch mit Frau Höhn, sag mal, da war da auch nochmal was mit Gaskraftwerken bei Robert Habeck. Und dann schaue ich nach und stelle fest, also Frau Reiche will jetzt, wie gesagt, 25 Gaskraftwerke bauen. Ja? Also so 12 Gigawatt Grundlast ins Netz, beziehungsweise für 12 Gigawatt Grundlast im Netz sorgen. Und dann finde ich doch, erster Eintrag, wenn du eingibst bei Google, Robert Habeck Gaskraftwerke, Gasrobby, wollte 50 Gaskraftwerke bauen, 50 mit 24 Gigawatt.
Ernsthaft, mehr wollte der bauen?
Ja, er wollte das Doppelte. Das war der Ursprungsplan. Mit seinem berühmten Staatssekretär Patrick Reichen an der Seite, ja, dem Vater des Heizungsgesetzes. 50 Gaskraftwerke, weil natürlich auch die gewusst haben, sonst gehen hier die Lichter aus. Also jedenfalls, es gibt dann bittere Wochen für die deutsche Industrie, nämlich wenn die gesamte Dunkelflaute herrscht, ne, im Winter, also keine Sonne und kein Wind. Und jetzt auch im Sommer haben wir zum Teil solche Schwankungen, die wir halt ausgleichen müssen, weil, Gott sei es geklagt, eine Walzstraße, irgendwas auch ein Rechenzentrum, nicht mit Flatterstrom ja, funktioniert. Die brauchen total stabil Strom die ganze Zeit, 24/7, ja, 365 Tage. So. An der Realität kam auch Patrick Reichen und auch Robert Habeck nicht vorbei. Aber komischerweise hat nie jemand von Gas-Robby gesprochen, ja, sondern es war eben der Robert, der heilige Robert. Und jetzt wird die Frau als Gaskati verspottet. Ich meine, es gibt jetzt so ein Video, da ist dieser Jungabgeordnete von den Grünen, Herrn Zinius heißt der Typ, der rennt dann rum mit so einer Axt und tut so, als ob er Katharina Reiche sei, ja, und sagt, oh, Solarpaneele, die müssen wir zerkloppen, bumm. Als ob die mit der Axt sozusagen jetzt rumrennen würde, um die Energiewende zu zerdeppern. Nee, sie nimmt die Realität im Blick und das reicht schon bei den Grünen, um an den Pranger gestellt zu werden.
Ich finde das überhaupt auch unlauter. Ich meine, sie kriegt natürlich jetzt diesen Ruf weg, weil sie mal für Westenergie gearbeitet hat. Da war sie Vorstandsvorsitzende und dadurch natürlich eine Nähe zur, auch zur Gasindustrie hat, weil die auch Gasnetze betreiben unter anderem. Aber ich freue mich natürlich, dass es auch mal Praktiker gibt in der Politik, die wissen, wovon sie sprechen. Und man muss ja auch Folgendes sagen, sie legt ja keine Axt an die Energiewende an, sondern sie macht sie bezahlbar und effizient. Denn momentan ist es so, dass wir zwar Solarpaneele und Windräder haben, aber nicht genug Netze, die den Strom dann transportieren. Das heißt, wenn wir eine Überkapazität, ein Überangebot haben, dann geht das für lau oder für sehr billig ins Ausland. Und wenn wir irgendwann eine Flaute haben, dann kaufen wir denselben Strom sackteuer zurück. Und aus diesem Grund sagt sie, man will den Ausbau der Netze und dieser Windanlagen und Solaranlagen eben synchronisieren. Und um die Grundversorgung zu sichern, brauchen wir diese Gaskraftwerke. Das ist so logisch. Ich frage mich, warum man das so durch den Dreck ziehen muss. Aber die Grünen brauchen natürlich ein Thema, denn Fridays for Future ist jetzt wieder auf der Straße.
Kathi, ich sag schon Kathi zu dir. Ja?
Kathi, oh, danke.
Letzte Woche habe ich dich Heidrun genannt, eben meine Frau. Also Caro, ist doch schlimmer. Wir geben nicht nur für lau in Spitzenzeiten ab, wir müssen für ganz viel Geld im Sommer, also wenn die Sonne vom Himmel brennt, ja, und auch noch Wind herrscht an der norddeutschen Küste, die Netze abriegeln, genau, weil die nicht damit zurechtkommen, mit diesem Überangebot plötzlich an Strom, weil, wie gesagt, bei den Erneuerbaren geht so, anders als beim Atomkraftwerk, wurde immer verlässlich, der Gaskraftwerk, diese Leistung hat. Und das kostet uns allein im Jahr, ja, das ist die gesamte Redispatch-Kosten, 3 Milliarden Euro. Übrigens zu den 38 Milliarden, beziehungsweise 36 Milliarden, die an Systemkosten ohnehin anfallen. Ja, das ist der ganze Witz. Also die Sonne schickt keine Rechnung. Nee, die Sonne direkt schickt keine Rechnung. Aber alles, was mit der Energiewende verbunden ist, da sehen wir halt auf jetzt auf unserer Stromrechnung. Deswegen haben wir in Deutschland die höchsten Strompreise in Europa. Richtig. So, und da geht es Wirtschaftsministerin hin und sagt, pass mal auf, da müssen wir jetzt was tun. Also es kann ja nicht sein, dass jetzt zum Beispiel der Herr Fleischhauer beschließt, dass er Subventionen haben möchte, weil er sich irgendwo, da wo es eh schon viel zu viel Solarpaneele jetzt auch noch gibt, auch noch ein Solarpanel aufs Dach setzt. Und dafür sollen ihn nicht nur die Allgemeiner subventionieren, ja, sie wollen ihm dann auch garantiert über 20 Jahre seinen Strom noch zu einem Festpreis abnehmen. Das machen wir nicht mehr, sondern wir fördern nur noch da neue Solar, wo wir sie auch brauchen. Ja. So Riesengeschrei halt jetzt bei den Grünen. Die hatten jetzt so ein Spitzentreffen, kam raus, in der Zeit, glaube ich, haben die darüber berichtet. Die sind aber ganz gut informiert. Wahrscheinlich auch, weil sie relativ nah dran sind. Da war dann der berühmte Herr Greichen, aber der Star, ne? Da war auch Herr Banatschak. Herr Banatschak hat gesagt, sozusagen, jetzt müssen wir, also jetzt würde der Endkampf geführt gegen die Energiewende und da müsste man sich jetzt wappnen und Greichen hat dann alle aufgerufen, also man muss jetzt die Boxhandschuhe anziehen, ja, gegen Frau Reiche. So, die grooven sich da jetzt richtig ein, eben gegen Gaskart. Wie man merkt, die zimmern sich da so ein Feindbild. Okay, kann man machen. Aber wie gesagt, wenn man gleichzeitig ja immer so unterwegs ist, nee, wir wollen, also es geht ums Land. Es geht um die großen Dinge. Es geht um die Sicherung der Demokratie.
Ah, sind wir wieder da.
Ja.
Also Frau Reiche muss einiges aushalten. Da kann sich übrigens der Kanzler eine Scheibe abschneiden, denn der hat gerade so ein weinerliches Interview gegeben, dem Spiegel, wo ich mir gedacht habe, also wird das am Ende nicht nochmal autorisiert vom Kanzleramt? Das war fast peinlich.
Er hat sich beklagt, ne?
Ja, aber
also
wie?
Kein Kanzler sei, kein Kanzler habe das aushalten müssen, was er aushält.
Ertragen.
Oder auszuhalten hat. Ja, keiner musste das ertragen, ne? Aber genau, ja. Also er ertragen müsse. Also hin und wieder würde er ja da auf so Social Media sein und sich das angucken und das, also wie er da beleidigt und herabgewürdigt werde das. Gut, es ist immer eine Frage natürlich auch, was du als Herabwürdigung und Beleidigung empfindest. Also wir wissen ja beim Bundeskanzler Dr. Friedrich Merz, das Wort Pinocchio schon reicht, um zu einer ich will nicht sagen, Hausdurchsuchung durch die Polizei zu führen, aber jedenfalls durch Nachstellung des Staates, weil er das eben als schwere Herabwürdigung empfindet. Ja, also wenn ich auf der Ebene natürlich angekommen bin,
dann fühlst du dich ständig beleidigt.
Ja, dann musst du sehr tapfer sein als Kanzler.
Ja, aber ich würde sagen, Augen auf bei der Berufswahl. Ich meine, kennst du einen Kanzler, der nicht angefeindet wurde? Man hat sich doch jetzt auch über Olaf Scholz lustig gemacht. Angela Merkel hatte auch nicht das leichteste Leben bei den Menschen. Während der Pandemie, Gerhard Schröder hat einiges abbekommen. Also ich weiß nicht, das gehört doch dazu.
Gut, mehr oder weniger. Ich würde sagen, Angela Merkel, ja. Wobei, die wurde natürlich durch die Mehrheit der Medien durchgetragen. Also die war ja zum Schluss heilig gesprochen, schon in ihrer Amtszeit. Ja. Und da haben dann die Kollegen und Kolleginnen, ich weiß, dass sie ja noch immer so Kerzchen aufgesteckt jeden Abend, ja, dass der Gott schützend seine Hand über Angela Merkel halte. Ne? Also spätestens nach 2015, als sie Millionen von Menschen ins Land gelassen hat aus Syrien, ist das gesamte rot-grüne Lager zu ihr übergewechselt und hat sie sozusagen als Kanzlerin des Herzens entdeckt. Aber, also fangen wir mit Willy Brandt zum Beispiel an. Ja? Ich meine, Willy Brandt, den haben sie als Vaterlandsverräter hingestellt, dem haben sie seine uneheliche Herkunft zum Vorwurf gemacht. Das waren echte Schmutzkampagnen, ja, die der aushalten musste. Ne? Auch mit dem Namen wurde ständig rumgemannt, da hieß er doch in Wirklichkeit anders und so. Also letztlich, das sei ein zwielichtiger Geselle, den man nicht ins Kanzleramt lassen dürfe. So. Das war die Kampagne. Also da war die unterste Schublade aufgemacht. So, und ich erinnere mich ja noch gut an Helmut Kohl. Ich meine, da bin ich in den Journalismus eingetreten. Als Dr. Helmut Kohl noch Bundeskanzler war. Mhm. So, ich meine, wie der, ich glaube, wurde kein Kanzler so verspottet und verlacht wie der. Natürlich nicht vom Volk, deswegen wurde er ja 16 Jahre lang gewählt, aber von den tonangebenden Medien. Also das Tor, der Gimpel, Birne, ja, ich meine, Body-Shaming at his best.
Ja, voll.
Birne. Der Spiegel hatte so ein Cover, da war der als Birne gezeichnet. Fortan lief der nur noch als Birne sozusagen über die politische Bühne, jedenfalls in den Hamburger Organen, ja. So. Also da war auch laienlos. Also natürlich sozusagen mäßiger Verstand bei und sagst du sein Aussehen wurde ständig thematisiert. So. Also dagegen ist es vergleichsweise, würde ich sagen, immer noch harmlos. Es kommt ganz darauf an, wie sehr du das reinziehst. Also ich würde mal sagen, wenn du so Twitter aufmachst oder so die Untiefen von Facebook gehst und so abends, der mal so richtig da sagen, der die Schleusen öffnest, ja, dann kommst du natürlich schlecht drauf, weil das ist heute anders als noch vor 30, 40 Jahren. Da konnten die Leute einen Leserbrief schreiben oder auf der Straße oder am Wirtshaustisch rumpöbeln. Heute können sie es halt ins Netz schreiben und im Zweifel du als Adressat siehst das auch. Aber wer zwingt denn den Bundeskanzler abends Facebook anzumachen? Ich dachte, dafür hat er seinen Stab, der ihm das sozusagen rausfiltert, ja. Das ist das Schöne auch bei so einer Presselage. Also wenn du einen guten Pressesprecher hast, fängst du erstmal mit den positiven Meldungen an, ne? Und dann sagst du, naja, und der Spiegel und der Tagesspiegel haben sich auch lustig über dich gemacht, so. Also, ich verstehe das gar nicht. Aber er hat ja einen Hang dazu. Also erkennt man einen Hang zur Weinerlichkeit.
Ja, das stimmt schon. Also ich bin so hin und her gerissen, denn du hast natürlich recht. Also wenn man sich schon bei Pinocchio und kleinen Beleidigungen auf den Schlips getreten fühlt, dann ist das schon befremdlich. Aber dieses Bild, was von ihm gezeichnet wird als der große Frauenfeind, das verstehe ich, dass ihm das wehtut. Zumal er auch Töchter hat und das mit Sicherheit nicht ist. Und gerade aus dem linken Milieu und auch von den Journalisten wird er ja doch schon gerne als misogyn hingestellt.
Oh boy, das habe ich lange nicht mehr gelesen. Das war so in der Kampagne am Anfang und im Bundestagswahlkampf.
Das ist in jedem, unter jedem Post steht drin, dass er ein Frauenfeind ist, wo ich mir jedes Mal denke, das hat sich echt ausgelutscht und dass das einem nahe geht, kann ich verstehen. Aber was ich besonders komisch finde, ehrlich gesagt, ist, dass ja jetzt auch die Journalisten darüber nachdenken, ob sie überhaupt Politik und Politiker der etablierten Parteien noch so hart anfassen und kritisieren dürfen, weil man damit ja der Demokratie schadet. Das finde ich auch sehr befremdlich.
Das ist so ein neuer Trend im Journalismus, der Journalist als Demokratieschützer. Ja? Da gab es doch jetzt so einen Text vom Büroleiter des Spiegel, Christoph Hickmann. Hast du es gesehen?
Ja, genau. So auf den spiele ich an.
Langes Ding im Spiegel, ne?
Genau.
Die hatten so ein richtiges Sonderheft, Demokratie, ja. Das fand ich schon so befremdlich. Also sozusagen so Loblied auf die Demokratie und wir haken uns jetzt alle gemeinsam unter, um die Demokratie zu schützen. Also als ich in den Journalismus gegangen bin, war nicht die erste Idee, ja, wie ich Verfassungsschützer werden kann. Nee, im Zweifel gegen die da oben. Das so.
Ja, gegen alle.
Eigentlich. Aber das hat sich so ein bisschen, also jedenfalls in einem Teil der Branche geändert. Wie hieß denn der Text? Habst du doch hier irgendwo aufgeschrieben?
Also er hatte, wie der Text in der Überschrift hieß, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber
ach ja, nach 20, ich hab's hier. Nach 20 Jahren als Journalist frage ich mich, können wir so weitermachen? Und dann geht die Argumentation so, ja, also er habe auch immer, wir reden jetzt von Herrn Hickmann, dem Büroleiter, er habe auch immer, also kräftig ausgeteilt gegen Politiker, wobei, naja, die Beispiele, die er nennt, so halbkräftig, würde ich sagen. Ja, hat sie so ein bisschen lustig gemacht und ein bisschen garstig gewesen, aber alles so noch sehr im Rahmen. Also hin und wieder mal einen Joke erlaubt, aber er fragt sich ja, darf ich noch diese Jokes machen? Weil, wenn ich also den Bundeskanzler oder eben den Vizekanzler herabwürdige, ja, dann spielt das den Feinden der Demokratie in die Hände. Da steht ja wörtlich drin, spielt ja den Feinden der Demokratie in die Hände. Und ich habe gedacht, alter Schwede, ja, wenn ich so anfange, darüber nachzudenken, bei jedem Satz, den ich in meinen Kolumnen schreibe, du weißt, wie ich schreibe, ja, ich mache mich gerne über Leute lustig, vor allen Dingen, wenn es in die Richtung geht, schade ich jetzt der Demokratie. Da muss man die Hand ja verdorren beim Schreiben.
Ja, vor allem, also unser Auftrag als Journalist ist es ja, dass wir alle kritisieren, durch die Bank, egal welcher Partei wir uns selber vielleicht nahe fühlen. Da wird alles an den Pranger gestellt. Und er sagt jetzt, dass er sich quasi, also er will sich gegen die AfD positionieren, weil das die Systemfeinde seien. Und deswegen schreibt er jetzt so, dass er sich verbündet mit Union, SPD, Grünen und Linken. Das nannte er in einem Atemzug. Und ich dachte mir, Alter, aber die Linken sind doch die größten Systemfeinde, die man sich vorstellen kann. Also das hat mich geschockt.
Also ich glaube, man kommt total auf Abwege, wenn man so anfängt. Ich würde mal sagen, es ist eben auch gar nicht unsere Aufgabe als Journalisten, die AfD groß oder klein zu schreiben, auch nicht klein zu schreiben oder fernzuhalten. Das ist die Aufgabe der politischen Konkurrenz, das müssen die anderen erledigen. Ich kann ein Urteil dazu haben und auch äußern, ob ich das, was getan wird, für sinnvoller halte, ja.
Genau.
Vieles von dem, was das linke Lager da gerade veranstaltet, halte ich für eher kontraproduktiv sogar. und würde sagen, das hilft der AfD. Das kann ich alles äußern und beobachten. Aber ich reihe mich doch nicht in diesen Kampf ein und hake mich jetzt gewissermaßen mit den demokratischen Kräften bei der Sozialdemokratie unter. Ich meine, das Irrste war, wenn du es gesehen hast, da gab es ein Interview mit Wolfgang Kubicki, nachdem der jetzt gesagt hat, dass er sich überlegt als Parteivorsitzender. Also, ich habe es mir extra nochmal mitgebracht. Auch im Spiegel, langes Gespräch. So, um das nochmal hier zu Gehör zu bringen. Also, da sagt an irgendeiner Stelle geht's über irgendwie die ganzen Vorhaben dieser Regierung und auch ihre Schuldenpolitik. Und dann sagt Kubicki an den Spiegel gerichtet, glauben Sie Lars Klingbeil oder Friedrich Merz das, was Sie sagen? Mhm. Ich hätte gesagt, die klassische Antwort ist, natürlich glauben es nicht, nö. So. Nee, Antwort ist folgendermaßen. Sie stellen in den Raum, Kanzler und Vizekanzler meinten nichts von dem ernst, was sie sagen. Damit betreiben sie das Geschäft der Demokratiefeinde. So höhlt man den Glauben an das System aus. Also du glaubst nicht, was Lars Klingbeil dir sagt und dann höhlst du das System aus. Freunde, hab ich gedacht, auf welchen Trip seid ihr denn gekommen? Also ich im Gegenteil finde ja, also den Politikern möglichst wenig Glauben stärkt die Demokratie. Das höhlt sie doch nicht aus.
Ja, zumal, also gerade der Kanzler und der Vizekanzler, die quasi täglich ihre Meinung und ihre Positionen ändern, was soll ich denn noch glauben? Aber da siehst du schon, also Wahnsinn. Das hat mich auch sehr gewundert. Aber
gedacht, Leute, ihr braucht echt einen Reset, habe ich gedacht. Ich meine, mir blutet das Herz. Ich mag den Spiegel, ich mag viele Kollegen, ich war da 30 Jahre, ich hatte da eine super Zeit, ich habe da also wirklich no hard feelings, ich bin da auch nicht gegangen, weil ich gemobbt wurde, sondern weil Buddha mir ein Angebot gemacht hat, das ist so schön, dass man nicht ausschlagen kann, ja. Ihr müsst echt, glaube ich, mal ein paar Grundsatzfragen klären. Was ist eure Aufgabe? Ich gab einen Büroleiter, du, ein ganz berühmtes, ganz lange beim Spiegel, in Bonn waren die noch, ne? War ja Hauptstadt Bonn, also war in der Zeit von Helmut Kohl. Die hießen Koch und Wirtgen, ja? Das waren so beide so Riesentypen. Porsche-Fahrer. Das war noch die Zeit, wo man als Spiegelredakteur Porsche gefahren ist und stolz darauf gefahren ist und nicht geschrieben hat, dass man Tempolimit möchte, ja, und sich irgendwie in den Kia geklemmt hat, ja. Und die hatten den Spitznamen der wandelnde Schlachthof. Und so haben die auch geschrieben. Und das ging also jeden Tag immer versuchen, aber rauszukriegen, ja, was natürlich gegen die Regierung spricht, was ihr nicht hilft, ja, was abträglich ist, ja, was sozusagen auch an kleinen Sauereien im Hintergrund läuft. Und das am nächsten Montag war das damals noch Erscheinungstag im Spiegel zu haben und zu wissen, also der Kanzler, der behauptet hat, cool, er lese den Spiegel nicht, aber ihn natürlich hat sich vorlesen lassen schon am Samstag, ja. Und dann hat er sich natürlich entsprechend geärgert und die Mächtigen ärgern. Ja, ich weiß nicht, was spricht dagegen?
Das ist unser
Job. Das kann man als demokratiefeindlich sehen oder das ist die Demokratieaushöhle. Aber ehrlich gesagt, in der Demokratie, wo das nicht mehr möglich ist, ja, da möchte ich auch nicht mehr leben.
Nee. Wir müssen jetzt schnell zum Ende kommen, Jan, brauchen aber noch Gewinner und Verlierer. Wer ist unser Gewinner diese Woche?
Julia Ruß, unsere Freundin Julia Ruß ist jetzt wieder auf Sendung gegangen mit Klar, ja, dem berühmten und sehr umstrittenen Magazin beim Bayerischen Rundfunk. Du hast gesehen, die Sendung.
Ich habe die Sendung gesehen, weil ich gespannt war. Dieses Klar-Magazin stand ja schon die ganze Zeit so ein bisschen am Pranger, weil sie Meinungsvielfalt im BR abgebildet hat. Da ging es auch oft um die Probleme von Migration und Kriminalität. Und diesmal war Julia Ruß mit Reportern unterwegs und hat deutschlandweit junge Islamisten befragt. Und in Berlin-Neukölln gab es dann wirklich, also sehr viele junge Islamisten, die gesagt haben, ne, deutsches Gesetz, deutsches Recht interessiert uns eigentlich gar nicht. Für uns gilt nur die Scharia. Und dann wurde da ausgeführt, dass Frauen, die in wilder Ehe leben, müssten bis zum Tode gesteinigt werden. Und es kam dann eine zwangsverheiratete Muslima zu Wort. Lehrer hätten erzählt, wie muslimische Kinder die Pausenhof übernehmen und quasi Nicht-Muslimen die Butterbrotbox wegnehmen während des Ramadan. Also es war unglaublich, wo du siehst, wie diese Islamisierung, über die bei uns sonst weiter niemand wirklich berichtet, stattfindet. Dann gab es auch eine Islamismus-Expertin, die gesagt hat, Terroristen fallen nicht vom Himmel. Da gibt es eine Entwicklung und ich finde es wirklich toll, dass die Julia Ruß trotz dieses ganzen Gegenwindes das immer wieder macht und den Finger in die Wunde legt.
Finde ich auch super. Also deswegen Gewinnerin des Tages oder der Woche für uns. Aber sag mal, woran erkennst du einen Islamist eigentlich auf der Straße? Ich habe die gesehen, die sahen so ganz normal aus. Also so diesen Walle-Walle-Bart habt ihr gar nicht.
Nö, ich glaube, wenn du nach Berlin-Neukölln gehst, kannst du einfach random die Menschen ansprechen. Da ist zu großer Wahrscheinlichkeit einer dabei.
Okay. So, Verlierer? Verlierer würde ich sagen, in dem Fall auch mal wir alle. Also alle braven Steuerzahler. Weil das wird ja immer vergessen. Das Geld, ja, was jetzt der famose Lars Klingbeil, Lars der Erste, ja. Und wie heißt der? Merz der Sensible, beziehungsweise Friedrich der Sensible, ja? Nennen wir sie jetzt einfach Lars der Erste und Friedrich der Sensible ausgeben, ja, in unserem Namen, das ist unser Geld.
Ja, das ist ganz bitter unser Geld. Aber damit du dich beruhigen kannst, kannst du dir gleich ein paar Drogen von deinen Apothekern da geben lassen, dann ist alles wieder gut.
Das stimmt, aber die ist an der Quelle.
Und dann bist du hoffentlich nächste Woche wieder bei uns im Studio. Dann sehen wir uns auch unter der Woche exklusiv bei Focus Plus und am Wochenende überall, wo es Podcasts gibt und auf der YouTube-Seite von Focus Online. Bis dann.